NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Bis halb eins mit diesen Themen. Hinhören, handeln, Haltung zeigen. Wie Gläubige auf die Ereignisse in Chemnitz reagieren. Wackelige Defensive. Die Kirche, der Papst und das Thema Missbrauch. Ein Kommentar. Außerdem das älteste ZK der Welt. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken wird 150. Ein Gespräch mit dessen Präsidenten Thomas Sternberg. Und im Tandem erfolgreich. Die Hannoversche Landeskirche fördert den Berufseinstieg von Geflüchteten. Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. Seit zwei Wochen ist die Stadt Chemnitz in den Schlagzeilen. Immer wieder demonstrieren rechtsgerichtete Bewegungen gegen Ausländerkriminalität. Auslöser war der gewaltsame Tod eines 35-jährigen Mannes beim Chemnitzer Stadtfest. Unter Tatverdacht stehen zwei Männer aus Syrien und dem Irak. Schon am Tag danach mobilisierten rechte Organisationen bis zu 7000 Anhänger. Ungehemmt zeigten einige bei Aufmärschen den Hitlergruß. Ein Konzert von Rock- und Punkgruppen mit 65.000 Teilnehmern zeigte dann ein anderes Bild. Ein weltoffenes und tolerantes Chemnitz. Auch die Kirchen standen nicht abseits und zeigten Haltung. Aus Chemnitz berichtet Wolfram Nagel.
Jenseits der großen Demonstrationen linker und rechter Gruppierungen hatten auch die Kirchen zu einer Versammlung aufgerufen, genau eine Woche nach dem Tod von Daniel H. Nicht am Tatort, wo seitdem hunderte Grablichter brennen, auch nicht am medienwirksamen Marx-Monument. Etwa 1000 Menschen kamen am vergangenen Sonntag auf dem Neumarkt am Rathaus zusammen, um zu trauern und zu mahnen. Unter dem Motto, wir in Chemnitz aufeinander hören, miteinander handeln.
Wir als Chemnitzer und auch als Christen in dieser Stadt sind natürlich besorgt darüber, was seit Tagen in dieser Stadt passiert. Gewalttätige Auseinandersetzungen auf der Straße und ein sehr negatives Bild, das von Chemnitz um die Welt geht.
So der evangelische Superintendent Frank Manneschmidt.
Und wir haben uns gefragt, was können wir tun mit den Mitteln, die wir haben, also der Macht des Wortes, und zu zeigen, Chemnitz steht nicht nur für diese gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen rechte und linke radikale Demonstranten aufeinandertreffen, sondern wir stehen für Mitmenschlichkeit und ein respektvolles Miteinander in unserer Stadt.
Posaunenklänge können für ein paar Stunden die aufgeheizte Stimmung und auch die Ängste verdrängen, die Chemnitz heimgesucht und schockiert haben. Dabei versucht die ehemalige Industriemetropole seit Jahren, sich als ein Ort der Künste und der Wissenschaft zu präsentieren, als eine moderne Stadt mit Zukunft. Und nun marschieren Rechtsextremisten am Marx-Monument auf. Für viele Bürger ein erschreckender Anblick, auch für die Teilnehmer der Kirchenkundgebung.
Weil ich zur Kirche gehöre und seit 20 Jahren bin ich schon immer dabei, wenn es gegen rechts geht.
Ja, es ist sehr wichtig, dass man auch mal einen Aufruf zu einer Demo bekommt, wo man das Gefühl hat, ja, das ist meins, da kann ich hingehen.
Für Clemens Reher, Propst des katholischen Dekanats Chemnitz, ist in einer solchen Situation ganz klar:
Wir handeln nach dem Grundsatz, Hass und Gewalt ist kein Nährboden, wo Frieden gedeihen kann.
Jeder Mensch, sagt der aus der Lausitz stammende sorbische Priester, jeder Mensch sei von Gott gleich geliebt. Der Sorbe weiß, wovon er spricht. Seit Jahren erlebt die slawische Minderheit Anfeindungen und sogar Angriffe von Rechtsradikalen. In Chemnitz argumentiert Clemens Reher biblisch.
Wir wollen das Wort des Exilpropheten Jeremia befolgen. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Wir wollen uns engagieren und für diese Stadt beten.
Auch der sächsische Landesbischof Carsten Reinzing positioniert sich in diesen Tagen deutlich. Er möchte Zuversicht stiften, Vertrauen statt Angst.
Ich glaube, wir brauchen neuen Mut, um das, was uns wichtig ist, auch in die Öffentlichkeit hineinzutragen. Mut zu Anstand, zu Würde, Mut, die Botschaft der Versöhnung und des Friedens und der Barmherzigkeit in die Welt zu tragen.
Dazu gehört auch, mit dem gewaltsamen Tod eines Menschen umzugehen. Noch immer ist nicht geklärt, wer den 35-jährigen Mann getötet hat. Verdächtigt werden Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak. Zwei sitzen in Untersuchungshaft.
Natürlich hat mich das erschreckt, wie es viele Menschen erschreckt hat. Der Tod eines Menschen ist immer ein Erschrecken. Die Art und Weise, wie darauf reagiert wird, hat mich auch in vielerlei Weise erschrocken.
Landesbischof Reinzing wünscht sich einen Dialog statt immer neue Demonstrationen und Aufmärsche. Großaufgebote der Polizei könnten die verschiedenen Lager nur auf Abstand halten. Die Kirchen hätten dagegen die Aufgabe, Brückenbauer zu sein.
Wir wollen Menschen zusammenführen, damit sie gemeinsam die Zukunft dieser Gesellschaft gestalten.
An der Versammlung nehmen auch Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde teil. Sie halten ein Transparent in die Höhe: Muslime für Deutschland. Wir sind alle Deutschland. Das Motto der Ahmadiyya, Frieden für alle, Hass für keinen, kommt auch bei den versammelten Christen gut an. Ahmad, ein Flüchtling, sagt:
Deutschland hat uns eine sichere Ort gegeben. Ich kann niemals etwas so tun gegen das Land oder gegen der unschuldigen Menschen.
Die Kundgebung der Kirchen endet mit einem Kanon, der im Herbst 1989 auch von vielen Nichtchristen als Friedenshymne gesungen wurde. Dona nobis pacem, Herr, gib uns deinen Frieden.
Ein Beitrag von Wolfram Nagel. Papst Franziskus durchlebt zurzeit schwere Tage. Der frühere Nuntius in den USA, Erzbischof Carlo Maria Vigano, hatte den Papst beschuldigt, von sexuellen Übergriffen des ehemaligen Washingtoner Erzbischofs McCarrick bewusst und sie geduldet zu haben. Der Papst solle deshalb zurücktreten, forderte der ehemalige Kirchendiplomat. Seitdem hat Vigano Unterstützung aus erzkonservativen Kreisen erhalten, während sich einige nationale Bischofskonferenzen hinter den Papst gestellt haben. Der hat erklärt, er wolle sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Florian Breitmeier kommentiert.
In Deutschland begeht die katholische Kirche heute den Welttag der sozialen Kommunikationsmittel. Hinter dem sperrigen Titel verbirgt sich ein ganz einfaches Ziel: mit der christlichen Botschaft auf sämtlichen medialen Wegen zu den Menschen durchdringen. Akzente setzen, Werte vermitteln, Überzeugungen stärken. All das soll ein Welttag der sozialen Kommunikationsmittel immer wieder neu ins katholische Gedächtnis rufen, in diesem Jahr unter dem Motto »Die Wahrheit wird euch befreien«. Ein spannendes Leitwort. Denn die Kirche steckt vielerorts in der Defensive. Es stellen sich derzeit zu viele Fragen an die Institution selbst, als dass diese die Kraft aufbringen könnte, selbstbewusst aufzutreten. Vor allem der Missbrauchsskandal wühlt viele Menschen auf. Nicht nur in den USA, in Australien, Chile und Irland, sondern auch hierzulande. Wer zum Beispiel die Bischofsweihe von Heiner Wilmer am vergangenen Sonnabend in Hildesheim verfolgt hat, konnte hören, wie sehr das Thema Missbrauch die deutschen Bischöfe derzeit umtreibt. Am Umgang mit dem Thema hängt die Glaubwürdigkeit der Kirche. Wer die Menschen mit seinen Botschaften erreichen will, der darf zu diesem Thema nicht schweigen. Er muss darüber sprechen und noch wichtiger, auch handeln. In allen mutigen Bekenntnissen und Erklärungen steckt immer auch das Risiko, Enttäuschungen zu provozieren. Die Fallhöhe ist beträchtlich. Der Druck kann schnell zunehmen. Das zeigt sich dieser Tage im Vatikan. Da ist zum Beispiel ein Papst, der im Umgang mit der Missbrauchskrise nicht immer konsequent agiert. Franziskus schreibt aufrüttelnde Briefe, prangert im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch den Klerikalismus an, trifft Betroffene, spricht von Scham und Schande. Andererseits will er das bereits vor 2 Jahren angekündigte Kirchentribunal gegen Bischöfe, die vertuscht und systematisch weggeschaut haben, bislang nicht einführen. Die kulturellen Unterschiede der Bischöfe weltweit seien zu groß, sagt der Papst. Eine bittere Begründung, denn das könnte bedeuten, dass der Vatikan kirchliches Versagen von Land zu Land unterschiedlich bewertet. Der Papst plant auch keine weiteren Maßnahmen oder Anweisungen für Bischöfe zum Umgang mit Missbrauchsfällen. Es gäbe bereits die nötigen rechtlichen Instrumente, um Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen, erklärte er nach seiner Irlandreise Ende August. Andererseits ist es nicht schlüssig, einen Klerikalismus in der Kirche zu beklagen und dem dann nichts Verbindliches folgen zu lassen. So steht der Papst bildlich gesprochen wackelig in der Defensive zwischen Worten und Taten, zwischen formulierten Ansprüchen und tatsächlichen Anweisungen. Wenn dann auch noch ungeheuerliche Anschuldigungen hinzukommen, verschärft sich die Krise. Ganz gleich, ob die Vorwürfe stimmen oder nicht, ganz gleich, ob die dahinterstehenden Motive schnell durchschaubar sind oder nicht. Wenn, wie jetzt geschehen, der Erzbischof und einstige Vatikan-Diplomat Carlo Maria Vigano den Papst in einem Brief zum Rücktritt auffordert, weil er diesen selbst der Vertuschung im Fall des US-Kardinals McCarrick bezichtigt, dann kann darauf nicht einfach nichts folgen. Auf dem Rückflug aus Irland hat Franziskus erklärt, sich zu den Unterstellungen des Erzbischofs vorerst nicht äußern zu wollen. Das ist sein gutes Recht. Aber Schweigen ist kein probates Mittel, um aus der Defensive zu kommen. Viganos Schreiben ist mit absoluter Vorsicht zu genießen. Generell gilt, Unwahrheiten und Falschaussagen lassen sich nur durch Faktenchecks und präzise Aussagen aus der Welt schaffen. Fragen verdienen Antworten, Vorwürfe verdienen Reaktionen. Sonst bleibt der Verdacht bestehen, das Schweigen könne doch Gründe haben. Der Papst sollte sich deshalb zu den ungeheuerlichen Vorwürfen konkret äußern, denn nur so kann er sie entkräften und mit neuen Botschaften zu den Menschen durchdringen.
Ein Kommentar von Florian Breitmeier. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Die beiden großen Kirchen in Deutschland lehnen die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagene Widerspruchslösung für die Organspende ab. Die Deutsche Bischofskonferenz erklärte, aus katholischer Sicht gebe es erhebliche ethische Bedenken bei der Widerspruchslösung. Der evangelische Prälat Martin Dutzmann sagte, die Freiwilligkeit sei die Grundlage einer Organspende. Das würde aber durch eine Widerspruchslösung stark eingeschränkt. Prinzipiell befürworten die Kirchen aber Maßnahmen, die die Bereitschaft zur Organspende erhöhen können. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte erklärt, seiner Meinung nach sollte künftig jeder automatisch ein potenzieller Spender sein, solange er oder seine Angehörigen nicht ausdrücklich widersprechen. Nur mit dieser Widerspruchslösung könne die Organspende zum Normalfall werden. In Deutschland gilt bislang die sogenannte Entscheidungslösung, nach der eine Entnahme nur möglich ist, wenn eine Zustimmung vorliegt. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese dringt auf eine weitere Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe gegen den 1979 verstorbenen Neubrandenburger Pfarrer Hermann Josef Timmerbeil. Im Oktober kämen unabhängige Sachverständige zusammen, um die Aufarbeitung voranzubringen, sagte Heese bei einem Kirchenempfang in Schwerin. Timmerbeil war zwischen 1943 und 1975 Pfarrer in Neubrandenburg. Im Jahr 2010 erhoben mehrere Gemeindemitglieder Vorwürfe, der Priester habe ihnen schwere psychische, physische und sexuelle Gewalt angetan. Bis Ende 2017 wandten sich 12 Betroffene an das Erzbistum und berichteten über Missbrauch oder Misshandlungen durch den Priester. Überdies lägen Hinweise auf weitere Vorfälle vor. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat einen fremdenfeindlichen Anschlag auf eine zur Moschee umgebaute ehemalige Kirche in Hamburg verurteilt. Moscheen scheinen nicht mehr sicher zu sein, sagte der Vorsitzende Ayman Masiek. Viele Muslime seien verunsichert. Unbekannte hatten Anfang der Woche Parolen wie Deutschland den Deutschen, Antichrist und Vergewaltiger auf die Außenwände der neuen Al-Nur-Moschee in Hamburg-Horn gesprüht. Der Moscheevorsitzende Daniel Abdin erstattete daraufhin Anzeige. Der Fall liegt nun beim Hamburger Staatsschutz. Der Vorsitzende des Islamverbandes DITIB in Niedersachsen und Bremen, Yilmaz Kilic, spricht sich für eine weitere Kooperation mit der Türkei bei religiösen Themen aus. Man brauche die Imame aus der Türkei, sagte Kilic der Neuen Osnabrücker Zeitung. In Deutschland gäbe es keine ausgebildeten Imame, die in DITIB-Moscheen arbeiten könnten. Nach Angaben des Osnabrücker Islamexperten Bülent Utscha werden noch immer 80-90% der Imame, die in Deutschland tätig sind, aus dem Ausland entsandt und bezahlt. Die Politik müsse die Initiative ergreifen und mit den Islamverbänden zu Vereinbarungen über die zweite Phase der Imamausbildung in Deutschland kommen. Sie müsse auch Finanzhilfe leisten, wenn sie wolle, dass die Imame nicht länger insbesondere von der Türkei abhängig seien, sagte der Direktor des Instituts für Islamische Theologie der Universität Osnabrück. Erstmals in Deutschland haben einige katholische Bistümer und evangelische Landeskirchen gemeinsam Vorschläge für multireligiöse Gottesdienste in Schulen veröffentlicht. Die Arbeitshilfe Religiöse Feiern im multireligiösen Kontext der Schule wurde von den Landeskirchen und Bistümern in Baden-Württemberg veröffentlicht. Nach ihren Angaben sind die Handreichung und die Praxistipps mit Vertretern von Islam und Judentum abgestimmt. Das Heft macht konkrete Praxisvorschläge für Gottesdienste und Gebete von Christen, Muslimen und Juden.
Soweit die Meldungen. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist eine Organisation der 68er Generation, der von 1868. In der kommenden Woche feiert das ZDK mit einem Festakt in Bamberg seinen 150. Geburtstag. Entstanden in Zeiten der Auseinandersetzung zwischen der katholischen Kirche und dem preußischen Staat, ist das ZTK heute eine Laienorganisation, deren Wirken nicht bei allen Bischöfen Freudensprünge auslöst. Vor der Sendung habe ich mit Thomas Sternberg gesprochen, dem Präsidenten des ZTK, und ihn gefragt, ob die katholischen Laien manchmal auch schon vor 150 Jahren gegen ihre Bischöfe aufbegehrt haben.
Ich glaube, ein Aufbegehren war das damals noch nicht. Es war eher aus der Situation einer ja doch weitgehenden Desorientierung. Man muss sich klar machen, die geistlichen Fürstentümer waren aufgelöst worden. Es gab eine gewaltige Umwälzung durch die Säkularisation. Klöster waren aufgehoben, enteignet worden. In dieser Situation haben Laien auch schlichtweg die Aufgabe der kirchlichen Organisation übernommen, weil vieles zusammengebrochen war und da niederlag.
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ZK, man spottet ja manchmal, Bischof Düber hat das auch gemacht, über den Namen. Ist der noch zeitgemäß?
Ach, wissen Sie, wir sind älter als alle kommunistischen Zentralkomitees und haben fast alle überlebt. Aber Sie können natürlich auch Zentralkomitee problemlos als Zentralrat bezeichnen, denn seit 1976 vertreten wir ja auch die Räte in den einzelnen Bistümern und insofern wäre auch der Ausdruck Zentralrat angebracht.
Herr Sternberg, wächst denn jetzt die Bedeutung des ZTK, wenn der Priestermangel dazu führt, dass immer mehr Aufgaben von Laien übernommen werden müssen?
Ja, ich denke, die Bedeutung des ZTK wird sich danach ausrichten, wie sehr es uns gelingt, in Deutschland eine synodale Kirche aufzubauen. Der Papst fordert von den deutschen Bischöfen, auch in diesem Land eine Chiesa Synodale aufzubauen. Wie man das macht, weiß man noch nicht so richtig, aber ganz ohne Frage geht es darum, die große Menge der Gläubigen stärker einzubinden, auch in das kirchliche Leitungsleben.
Wie machtvoll oder ohnmächtig ist denn das ZTK eigentlich, wenn man sieht, dass doch bestimmte Forderungen, wie zum Beispiel das Diakonat der Frau, bei der Bischofskonferenz nicht unbedingt so enthusiastisch aufgegriffen werden?
Das ist auch in der Bischofskonferenz sehr, sehr unterschiedlich gesehen. Und nein, die alten Frontstellungen, die Gläubigen hier und da, die Bischöfe, die sind längst überwunden. Das stimmt auch so längst nicht mehr. Es gibt mittlerweile eine Gruppe von Gläubigen und Priestern und Bischöfen, die Veränderungen wollen, andere, die stärker beharren. Das geht aber quer durch alle Gruppen hindurch. Es gibt nicht die Laien gegen die Bischöfe.
Naja, es ist ja noch nicht so lange her, dass der Osnabrücker Heinz-Wilhelm Brockmann nicht Präsident des ZTK werden konnte, weil die Bischöfe da ihr Veto eingelegt haben.
Das hat es fraglos gegeben und das ist auch nach wie vor eine Wunde. Aber wissen Sie, das ist ganz normal, dass es in einer Geschichte einer Institution Höhen und Tiefen gibt. Und ich kann nur heute sagen, eine Kirche, die sich nach außen in einer Gesellschaft, in der wir längst keine Mehrheit sind, sich dann nur noch präsentiert als eine Vereinigung, die sich darin erschöpft, zwischen Bischöfen und Gläubigen irgendwelche Kämpfe auszutragen, das wäre so wenig glaubwürdig, dass das wahrscheinlich niemand verstehen würde.
Herr Sternberg, der Katholikentag hat ja die AfD vor 2 Jahren nicht eingeladen. In diesem Jahr waren AfD-Politiker auf dem Katholikentag in Münster. Wie sollte sich die katholische Kirche gegenüber der AfD denn jetzt verhalten? Also vielleicht auch mit Blick auf den Schulterschluss zwischen AfD und Pegida in Chemnitz.
Sie muss sich nicht anders verhalten, als sie sich klar verhalten hat. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat sich sehr, sehr klar und sehr prononciert, auch im letzten Jahr vor der Wahl, geäußert, ganz deutlich, ganz scharf gegen jede Form von Ausgrenzung, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Populismus. Die Abgrenzung ist absolut notwendig. Und wenn es einen Zeitpunkt gegeben hat, aufzustehen, sich zu erklären und wirklich deutlich Flagge zu zeigen, dann ist es jetzt. Jetzt wird deutlich, dass diese Partei eine Sammelbewegung für Rechtsradikale ist, die in ihren Äußerungen eine so große Nähe zum Nationalsozialismus zeigt, dass einem Angst und Bange wird. Die Parolen, die da gerufen werden, die Parolen, die in dieser Partei zugelassen werden, sind unerträglich. Und wenn der Vorsitzende dieser Partei im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagt, dass sie der Pfahl im Fleisch eines zu überwindenden Systems sein wollten, dann frage ich mich, was eigentlich noch passieren muss, um die Maske dieser Partei endlich herunterzureißen.
150 Jahre ZDK. Das war Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Und damit zu unserem nächsten Thema. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit belegt, immer mehr Geflüchtete finden eine Beschäftigung. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass viele von ihnen in der Praxis außerordentlich geschickt sind. Doch wer sich in einem anerkannten Beruf ausbilden lassen möchte, hat es dennoch schwer. Genau dort setzt Ponte Azubis an, ein Projekt, in dem die Hannoversche Landeskirche und die Wirtschaftsförderung der Region Hannover zusammenarbeiten. Brigitte Lehnhoff berichtet.
Hannover, das Haus kirchlicher Dienste der Evangelischen Landeskirche, ein später Freitagnachmittag. Junge Männer stehen mit einer Tasse Tee in der Hand beim Smalltalk. Sie kommen aus Syrien, Irak, Mali, Afghanistan und Palästina. Was die Geflüchteten verbindet? Sie haben zum 1. August eine Ausbildung begonnen oder eine Berufsvorbereitung. Diesen Schritt haben die meisten nur geschafft, weil sie einen deutschen Paten an ihrer Seite haben. Der Iraker Anwar Kadim zum Beispiel.
Ich habe auch in meiner Heimat mit Autos zu tun, also Mechaniker, die alte amerikanische Auto, die dort wir haben. Da habe ich schon mal repariert, auch Reifen gewechselt.
Bei einem großen Autobauer in Hannover machte Anwar Kadim ein Praktikum. Dann bewarb er sich um einen Ausbildungsplatz und wurde zum Einstellungstest eingeladen. Er bereitete sich darauf zwar intensiv vor, unterstützt von seinem Paten Bernhard Bieber, mit dem er seit Februar ein Tandem bildet. Aber
da kam dann von Anwar auch sofort die Rückmeldung, das mit der Mathe und dem Rechnen habe ich alles ganz gut hinbekommen. Aber die Sprache selber, die gefordert wurde dort, also für den Einstieg in diesen Beruf, war einfach zu kompliziert für ihn jetzt.
Bernhard Bieber, pensionierter Bauingenieur, hat in seinem Berufsleben bei der Deutschen Bahn viel Erfahrung mit Personal gesammelt. Davon profitiert nun Anwar Kadim.
Mein Paten hat immer gesagt, versuch du nochmal mit Bewerbung und es gibt immer noch kleine Chance, es gibt immer einen besseren Weg. Leben hört es nicht auf, wenn man nicht gewünschten Beruf hat.
Das baute den jungen Iraker wieder auf und sein Pate ermutigte ihn zum nächsten Schritt. Nach einem weiteren Praktikum macht Kadim nun eine Ausbildung zum Maler.
Sowohl Migranten, die hier aufgewachsen sind, wie auch Geflüchteten, denen fehlen die Netzwerke, in denen über Themen, wie komme ich in Arbeit, welchen Beruf hast du und wen spreche ich an, diese ganzen Erfahrungen, die in vielen Familien ja quasi mal am Küchentisch besprochen werden, das fällt bei denen weg.
Und deswegen sind berufserfahrene Paten so wichtig, sagt Waltraud Kemper, Referentin der Landeskirche. Sie leitet das Projekt Ponte, zu Deutsch Brücke. Zwei Drittel der Kosten trägt die Wirtschaftsförderung der Region Hannover und die Finanzierung steht für 3 Jahre. Denn nach Überzeugung der Projektträger reicht es nicht, junge Geflüchtete nur in einer Ausbildung zu vermitteln.
Das ist ein total großer Schritt, aber die Ausbildung auch erfolgreich durchhalten zu können, ist ein anderer Schritt.
Eine Hürde sei die teils sehr komplizierte Fachsprache. Wenn Politik und Wirtschaft qualifizierte Arbeitskräfte wollen, so Kemper, müssten Berufsschulen und Innungen sich besser auf die Gruppe der Geflüchteten einstellen.
Entweder es wird wirklich mit Hochdruck daran gearbeitet, dass leichte Sprache sich mehr verbreitet, dann hätten alle was davon. Und solange das noch nicht der Fall ist, wäre es eine Möglichkeit, einen sogenannten Nachteilsausgleich auch für Nicht-Muttersprachler anwenden zu können. Das heißt eben, mehr Zeit zu bekommen, um die Prüfungen zu erledigen und dann eben auch zu verstehen, um welche Aufgaben geht es.
Im Projekt Ponte haben die Paten eine Schlüsselfunktion. Doch es ist schwieriger geworden, Ehrenamtliche zu finden. Bernhard Bieber erklärt sich das so. Nicht jeder mag persönliche Nähe zu den Geflüchteten zulassen.
Und wir haben uns verpflichtet als Paten, nicht schriftlich, aber mündlich, glaubhaft verpflichtet, dass wir das über 3 Jahre machen. Und das ist etwas, was aber nicht jeder Pate dann gerne macht. Kontinuität, 3 Jahre und ich muss wirklich auch mich einbringen dabei.
Diese Beständigkeit ist es aber, die viele Geflüchtete wohl brauchen, um in der deutschen Gesellschaft anzukommen.
Brigitte Lehnhoff berichtete. Soweit Blickpunkt Diesseits mit Informationen und Beiträgen aus Religion und Gesellschaft. Im Studio wünscht Ihnen Michael Hollenbach noch einen schönen Sonntag. Musik.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.